The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, ich bin Carina Mössbauer und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 23. Februar. Am Wochenende hat sich der Kanzler in der Vergangenheit bedient, um damit den Arbeitsauftrag an sich selbst für die Zukunft zu skizzieren.
Konrad Adenauer war mutig, entschlossen und von einer geradezu anpackenden Zuversicht. Adenauer war Macher und Denker, Stratege und Pragmatiker.
Die Union ging allerdings auf Nummer sicher. Um diese Referenz auf dem CDU-Parteitag in Stuttgart optisch zu unterstreichen, wurde Adenauers Mercedes-Limousine vor der Messe ausgestellt. Schwarz, stabil, standfest. Im Januar wäre der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik 150 Jahre alt geworden. Aber, und das gehört zur Bilanz nach diesem Parteitag heute Morgen dazu, ausgerechnet dieser Adenauer funktioniert als Orientierung für Merz nur bedingt. Zum einen, weil die Ausgangslage von damals mit heute nicht zu vergleichen ist. Nach dem Krieg lag das Land in Trümmern. Adenauer ging es darum, Deutschland wieder aufzubauen und durch mehr Sozialstaat Leid zu lindern. Das berühmte Wirtschaftswunder ab den 50er Jahren machte das möglich. Und Adenauer hatte zugleich dabei einen konstruktiven Gegenspieler, der auf Disziplin bei den Staatsausgaben pochte und Adenauer somit mäßigte. Der legendäre Wirtschaftsminister Ludwig Erhard.
Wir unternehmen immer wieder den törichten Versuch, mehr ausgeben, mehr verbrauchen zu wollen, als unsere Wirtschaft insgesamt zu erarbeiten vermag.
Heute hingegen fehlt dieser Regierung ein eben solcher Wächter der fiskalischen Vernunft. Und es fehlt ein Wirtschaftswunder, das Geld in die Kassen spült. So wie Adenauers Mercedes-Limousine vor der Messehalle damals das Aufstiegsversprechen der Adenauer-Zeit symbolisierte, stehen Mercedes und die anderen deutschen Autobauer heute für eine tiefe Strukturkrise. Woran sich Merz aber umso mehr orientieren sollte, ist Adenauers Mut und Rückgrat. Denn seine Westbindung und Wiederbewaffnung waren alles andere als beliebt in der Bevölkerung. Ihm wurde unterstellt, die Wiedervereinigung durch seinen Westkurs zu sabotieren. Er wurde als Bundeskanzler der Alliierten verunglimpft und Deutsche gingen gegen die Schaffung der Bundeswehr auf die Straße. In einem Gespräch mit Günter Gauss erklärte Adenauer später, dass er als Kanzler notwendige Entscheidungen auch einsam getroffen habe.
Wenn ich in die Notlage kam, mich allein entscheiden zu müssen und die Überzeugung hatte, dass ich das Material, um das zu treffen einer Entscheidung nötig war, wirklich vor mir gehabt hatte, war ich sehr ruhig im Treffen einer Entscheidung allein.
Und Friedrich Merz? Na, der scheut bislang eben diese unbequemen Entscheidungen, die dringend nötig sind zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit. Am Wochenende trat er sogar auf die Bremse, warnte vor übertriebenen Reformerwartungen.
Und ja, mir wurde in den vergangenen Monaten immer wieder mal gesagt und vorgehalten, ich hätte zu ambitionierte Ziele in Aussicht gestellt. Ja, ich will freimütig einräumen. Vielleicht haben wir nach dem Regierungswechsel nicht schnell genug deutlich gemacht, dass wir diese gewaltige Reformanstrengung nicht von heute auf morgen schaffen können.
Und weiter sagte er.
Und wenn ich heute hier als Parteivorsitzender der CDU spreche, dann brauche ich dabei Ihre Solidarität, liebe Freundinnen und Freunde, aber auch Ihre Geduld.
Dabei sagten mir einige Delegierte in Stuttgart, das war genau die falsche Botschaft. Geduld beim Thema Reformen fehlt vielen in der Partei angesichts von Rekordschulden und teuren Wahlgeschenken. Denn es gibt sie auch heute noch, die Antreiber für eine Neugewichtung von Wirtschafts- und Sozialpolitik. Quasi die geistigen Erben des Ludwig Erhard. Sie sitzen in der Mittelstandsunion oder eben in der Jungen Union. Zum Beispiel in Form von Johannes Winke, dem Rentenrebellen.
Und ich glaube, insgesamt ist das, was Deutschland auch braucht, in diesen Zeiten der wirtschaftlichen Stagnation ein Zeichen der Entlastung und des Aufbruchs und dass wir die Partei sind, die den demografischen Wandel ernst nimmt. Wir sehen die Probleme, ignorieren sie nicht, sondern gehen mutig voran und sagen den Leuten, was unsere Meinung ist, Und das ist eine sozial gerechte Meinung und gleichzeitig eine, die Richtung Zukunft schaut.
Wenn Merz also in der Vergangenheit nach Leitplanken für die Gegenwart sucht, sollte er sich an beiden orientieren. An Ludwig Erhard und dessen Credo Wohlstand für alle durch einen schlanken Staat. Und an Konrad Adenauer und dessen politischer Unerschütterlichkeit, auch bei Gegenwind. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Mit Professor Andreas Rödder, Historiker, schaue ich gleich auf das Dilemma der Merz-CDU.
Die Union ist gerade dabei, die Repräsentationslücke wieder aufzumachen, von der sie gehofft hatte, sie durch Friedrich Merz zu schließen.
Außerdem, Börsenreporterin Anne Schwedt analysiert die neuesten Entwicklungen von Donald Trumps Zollpolitik. Und wir lernen Hannelore kennen. Die zeigt, dass man auch mit 95 Jahren noch Spaß an der Arbeit haben kann. Auf die CDU blicke ich jetzt mit Professor Andreas Rödder. Er ist Historiker und seit 2005 Professor für neueste Geschichte an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Er ist zudem Gründer der liberal-konservativen Denkfabrik Republik 21. Außerdem ist er CDU-Mitglied. Von 2022 bis 2023 war er Vorsitzender der CDU-Grundwertekommission und wirkte auch am Grundsatzprogramm der Partei mit. Guten Morgen, Herr Professor Rödder.
Einen schönen guten Morgen, Frau Mösbauer.
Herr Professor Rödder, ich würde ganz gern mit Ihnen auf den Parteitag der CDU zurückblicken. Und Parteitage gelten ja gemeinhin so als Rituale der Selbstvergewisserung. Also es geht um die eigene Programmatik. Würden Sie sagen, nach diesem Parteitag, es ist Ihnen jetzt klarer geworden, wofür die CDU steht?
Sie sagten ja gerade schon, das sind Rituale der Selbstvergewisserung. Dieser Parteitag hat in einem starken Maße nach innen gewirkt. Er hat nach innen Geschlossenheit dokumentiert. Aber die Logik nach innen ist eine andere als die Logik nach außen. Insofern ist ja auch sehr dezidiert schon die Frage geäußert worden, die Sie gerade stellen. Was hat der Parteitag nach außen eigentlich inhaltlich kommuniziert? Und nach außen hat er wesentlich weniger klar gewirkt, als er nach innen gewirkt hat.
Nach außen hat er aber auch ja ein Signal der Geschlossenheit gesendet. Die Delegierten haben Merz mit 91% wieder zum Parteichef gewählt. Macht das Sinn, ihn zu stärken im Superwahljahr mit ja 5 Landtagswahlen nach dem Motto, nichts geht über Loyalität?
Da hat man dieses Signal der Geschlossenheit in die Partei hineingesendet. Die Logik nach außen ist eine andere und das können Sie an 2 Zahlen ablesen. Er hat auf der einen Seite ein sehr gutes Ergebnis mit diesen 91% innerhalb der Partei beziehungsweise der Funktionsträger, die in Stuttgart waren, erzielt. Es ist derselbe Kanzler, der in den Umfragen bei Sympathiewerten von 25% liegt.
Deswegen da vielleicht nochmal nachgefragt. Also Sie haben es gerade angesprochen, es gibt ziemlich viel Unzufriedenheit in der Bevölkerung, gerade auch im bürgerlichen Lager, aber es gibt auch Unmut in den eigenen Reihen. Ist es dann der richtige Weg, den Parteichef mit einem solchen Ergebnis wiederzuwählen und ihm so den Rücken zu stärken? Oder wäre es vielleicht besser gewesen, die Auseinandersetzung zu suchen, inhaltliche Debatte?
Frau Mösbauer, da ist die Frage, was heißt richtig, was heißt besser und aus welcher Perspektive ist etwas richtiger und besser? Und da kommt es wieder auf diese unterschiedlichen Logiken an. Wenn Sie auf die Verfasstheit des bürgerlichen Lagers in Deutschland schauen, hat dieser Parteitag die Spaltung innerhalb des bürgerlichen Lagers eher verstärkt. Denn diese Aussage von Friedrich Merz, Zustimmung nur noch in der politischen Mitte zu suchen, ist ja eine Aussage, die heißt, man verzichtet in Zukunft darauf, Wähler von der AfD zurückzugewinnen. Denn mit dieser Haltung wird man von der CDU zur AfD gegangene Wähler nicht zurückgewinnen. Also diese Logik ist eine andere. Und die Logik, was die Repräsentanz des Parteiensystems angeht, im Gefolge dessen, ist auch eine andere. Denn die Union ist gerade dabei, die Repräsentationslücke wieder aufzumachen, von der sie gehofft hatte, sie durch Friedrich Merz zu schließen. Also aus diesen Logiken sieht das Ganze dann anders aus als aus einer parteiinternen Logik.
Ich würde ganz gerne erstmal nachhaken zum Thema AfD. Da hat Merz ja sein Bekenntnis erneuert, dass es mit und unter ihm keinerlei Zusammenarbeit geben wird mit der AfD. Gleichzeitig hat die Regierung aber ja den Anspruch, jetzt tiefgreifende Sozialreformen umzusetzen. Die Union wird das tun müssen mit der SPD. Sehen Sie irgendeine Möglichkeit, Druck auf die Sozialdemokraten auszuüben, die nötigen Einschnitte mitzugehen?
Er hat überhaupt kein Druckmittel in der Hand, denn er kann ja nicht einmal mit einem Bruch der Koalition drohen, nicht einmal mit einer Minderheitsregierung drohen, weil eine Minderheitsregierung selbst bei zufälligen Mehrheiten ja seiner Aussage entgegenstehen würde, dass er Zustimmung nur bei der politischen Linken suchen und finden wird. Insofern hat Merz den Zustand, den die Regierung ja schon seit ihrer Bildung hat, noch einmal verfestigt, dass nämlich die Union abhängig ist von der politischen Linken. Und das ist eine strategische Grundsatzentscheidung, die auch der Frage einer Reformpolitik, geschweige denn eines Politikwechsels, massiv im Wege steht.
Sind Reformen damit in diesem Jahr unwahrscheinlicher geworden oder in dieser Regierung?
Es ist ja grundsätzlich der Selbstwiderspruch der Regierung, dass Merz Reformen ankündigt und sich an die SPD gebunden hat. Er hat diese Situation noch verstärkt und insofern ist eigentlich der logische Schluss daraus, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Reformen, die ja im letzten Jahr auch hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind, dass die jetzt eintreten würden, die Wahrscheinlichkeit dafür ist durch den Parteitag geringer geworden.
Unter Kanzlerin Angela Merkel hörte die CDU auf den Vorwurf Kanzlerwahlverein. Ist die CDU auf dem Weg dorthin zurück oder vielleicht schon dort?
Nun, den Vorwurf hat die Union ja nicht nur unter Angela Merkel gehört, schon unter Konrad Adenauer. Und wenn Sie so einen Parteitag ansehen, dann ist die Union eben auch eine andere Partei als andere Parteien. Bei anderen Parteien wird auf einem Parteitag eher gestritten, egal ob das die SPD ist, ob das legendärerweise die Grünen sind oder auch die AfD, die sich ja im Zweifelsfall über irgendwelchen Anträgen zur Geschäftsordnung ganz bewusst lahmlegt. Bei der Union sind das Herschauen der Geschlossenheit. Die Union ist sehr stolz auf diese Geschlossenheit. Und tatsächlich hat sie eben dieses jetzt wieder dokumentiert, dass ihr Geschlossenheit über eine inhaltliche Konsequenz geht.
Aber Merz war ja gerade angetreten, das abzustellen. Er wollte ja die Partei revitalisieren. Er wollte einen offenen Diskurs zulassen. Jetzt wurden im Vorfeld des Parteitags viele Anträge weichgespült oder gar direkt an die Fraktion weiterverwiesen. Also ist da doch wieder ein Hauch von Merkel in der Luft oder vielleicht sogar mehr?
Ich würde sogar sagen mehr, ja. Wobei die Union mittlerweile noch mal wieder anders aufgestellt und andere interne Konfliktlinien hat. Unter Merkel war es so, dass man das Merkel-Lager hatte und dann die unzufriedenen Liberal-Konservativen, die mit Merkel eigentlich immer gefremdelt haben. Heute würde ich sagen, ist die Union geradezu gedrittelt. Sie haben, ohne dass ich jetzt sagen würde, dass das genau ein Drittel der Partei ausmachen würde, aber so als Größenordnung. Sie haben den Merkel-Flügel, der sich ja auch deutlich bemerkbar durch die Anwesenheit von Frau Merkel auf dem Parteitag gemacht hat. Sie haben dann diejenigen, die Friedrich Merz im Sinne der Regierung folgen. Sie haben aber dann rechts noch ein Drittel, das sich jetzt nicht in dem Wahlergebnis wie Friedrich Merz manifestiert hat, das aber in der Partei nicht zu übersehen ist. Das Drittel der ursprünglichen Merz-Anhänger, das einen Politikwechsel und eine liberal-konservative Reformpolitik erwartet, das von der Performance der Regierung enttäuscht ist und das sozusagen das enttäuschte Drittel auf dieser Seite der Partei ist. Insofern glaube ich, dass die Partei mittlerweile nicht in zwei, sondern in drei Teile unterschieden ist.
Wie wichtig ist dieses letzte Drittel, das ja in Teilen genau dafür eintritt, wofür Merz einmal gewählt wurde?
Ja, das ist natürlich schon der christdemokratische Kernbestand der CDU, der immer Merz unterstützt hat. Und da liegt für Merz schon eine tickende Zeitbombe, dass seine eigene Anhängerschaft mit der Performance der Regierung unzufrieden ist. Und noch einmal, diese Konstellation wird nicht besser, wenn Friedrich Merz die Zukunft der Union in einer so unmissverständlichen Weise an die SPD bindet. Ich meine, Sie müssen sich ja vorstellen, in der Bundesrepublik sind SPD als die Partei der linken Mitte und die Union als die Partei der rechten Mitte die klassischen Antagonisten gewesen, zwischen denen die Regierung auch hin und her gegangen ist und zwischen denen es auch echte Regierungswechsel gegeben hat. Jetzt sagt die Union, wir binden unser Schicksal an dieser SPD. Wir planieren im Grunde auch die alten konstitutiven Unterschiede zwischen Union und SPD, weil wir mit denen unbedingt zusammenarbeiten müssen. Und das hat für die Identität der Union problematische Folgen. Und das ist nicht nur ein politisches, sondern übrigens auch ein demokratiepolitisches Problem.
Letzte Frage. Wir haben jetzt am Wochenende zum ersten Mal den CDU-Chef Friedrich Merz als Kanzler erlebt. Als Oppositionspolitiker war er ja eingetreten für Politikwechsel und klare Kante. Wofür steht der CDU-Chef und Kanzler Friedrich Merz Ihrer Meinung nach heute?
Friedrich Merz tritt auf mit einem vehement vorgetragenen Führungsanspruch und einem Problem in der Substanziierung dieses Führungsanspruchs. Diese Spannung hat sich bisher aufgetan, diese Lücke hat sich bisher nicht geschlossen und er hat auf dem Parteitag eher ein Signal gesendet, diese Spreizung auf Dauer zu stellen, als sie zu überwinden. Und ich glaube, das wird mehr und mehr zum Grundsatzproblem der Kanzlerschaft von Friedrich Merz.
Damit sage ich vielen Dank, Professor Röder.
Sehr gerne, Frau Miesbauer.
Übrigens, wenn Sie diesen Podcast hier gerade über Apple Podcasts oder Spotify hören, dann würden wir uns freuen, wenn Sie uns folgen. Lassen Sie uns auch gerne eine gute Bewertung da. Damit unterstützen Sie uns und unsere Arbeit. Vielen Dank.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da weiß Anne Schwedt an der Wall Street alles, was man über das neueste Zollchaos des Donald Trump wissen muss. Guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Carina.
Der oberste Gerichtshof der USA hat verkündet, Trump habe mit den Zöllen gegen viele Länder der Welt seine Kompetenzen überschritten. Trump verhängte daraufhin noch einmal trotzig Zusatzzölle, die ab morgen gelten sollen. Liebe Anne, was genau passiert jetzt konkret und wie haben die Märkte vorbörslich reagiert?
Also konkret heißt es erstmal, juristisch hat der Supreme Court Trumps alte Notstandszölle als illegal erklärt, aber politisch reagiert Trump wie ein Trotzkind und will jetzt per neuem Rechtsweg einen weltweiten Einfuhrzoll von 15% durchdrücken. Das kann er, aber tatsächlich nur auf ein paar Monate befristet. Zuerst hieß es ja am Freitag 10%, die jetzt ab Dienstag gelten sollen. Jetzt übers Wochenende postete Trump aber, er will 15% weltweit ab sofort einführen. Es ist aber völlig unklar, ob da jetzt schon irgendwelche Dokumente unterschrieben wurden oder was die genaue Rechtsgrundlage sein soll. Fakt ist aber, dass viele Importeure am Wochenende immer noch die als illegal erklärten Zölle an den Grenzen zahlen mussten. Es geht da um Waren im Wert von über 8 Milliarden Dollar. Angeblich wurden die Systeme an der Grenze noch nicht umgestellt. Für die Märkte ist es aber trotzdem sehr spannend. Das ist so eine Art Gift- und Gegengift-Moment. Einerseits hoffen viele Firmen auf spätere Rückerstattungen auf die jetzt für unzulässig erklärten Zölle. Andererseits droht aber jetzt neue Unsicherheit durch die 15%-Abgabe. Entsprechend sind die US-Futures vorbörslich zwischen 0,5 und 0,8% im Minus. Also definitiv Nervosität, aber jetzt kein Panikabverkauf oder so. Beim Ölpreis sieht man eher die Konjunktursorgen. Brent und US-Öl rutschen rund knapp 1% ab, weil höhere Zölle den Welthandel bremsen und damit auch die Nachfrage nach Energie drücken könnten. Und auch Bitcoin ist abgerutscht um über 5% auf unter 65.000 Dollar. Also es ist sehr viel Unsicherheit am Markt und wir stellen uns auf sehr viel Volatilität ein, Carina.
Und Anne, was wird diese Woche eigentlich noch wichtig für Anleger?
Also abgesehen von dem ganzen Zollchaos steht diese Woche vor allem Nvidia im Fokus. Da gibt's am Mittwoch die Quartalszahlen und die Erwartungen sind echt extrem hoch. Da entscheidet sich dann, ob der KI-Hype an der Börse weitergeht oder einen Dämpfer bekommt. Außerdem gibt's Zahlen von Salesforce, Intuit und Zoom, die noch ein Stimmungsbild aus der Software- und Cloud-Welt geben. Und wir bekommen auch noch Zahlen zum Verbrauchervertrauen, die Produzentenpreise und den Chicago PMI-Index. Das sind ja auch alles Hinweisgeber, wie viel Luft die Fed für Zinssenkungen hat. Also einiges los diese Woche.
Okay, Carina, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass viele so tun, als ob ein höheres Renteneintrittsalter per se eine Strafe ist. Dabei ist für viele Arbeit sinnstiftend und erfüllend, auch noch im Rentenalter. Zum Beispiel für Hannelore.
Aber ich muss ja auch gar nicht mehr arbeiten. Ich mache das für mich. Wirklich voll rauszukommen. Immer am Fernseher kann ich ja auch nicht sitzen. Ne?
Hannelore Labitzke ist eine Hamburger Kassiererin. Und wenn man sie so im NDR hört, würde man ihr Alter kaum erraten. Doch Hannelore ist 95 Jahre alt. Und trotzdem sitzt sie jeden Donnerstag an der Kasse einer Drogerie. Nicht, weil sie muss, sondern weil sie möchte. Ihre Kolleginnen jedenfalls sind große Fans. Hannelore bringt nämlich mehr auf den Tisch als nur ihre 45 Jahre Berufserfahrung.
Oh, ihr Kuchen ist ein Träumchen. Butterkuchen und Streuselkuchen. Und wenn sie die mitbringt morgens, die Platte, die ist mittags leer.
Hannelore Labitzke steigert durch ihre Freundlichkeit nicht nur das kollegiale Klima am Arbeitsplatz und die lokale Konsumlaune. Mit fast 30 Jahren jenseits des aktuellen gesetzlichen Renteneintrittsalters arbeitet sie munter und voller Eifer weiter, ohne auch nur ans Aufhören zu denken.
Und die Kundschaft freut sich. Und ich freue mich auch, wenn ich die Kundschaft sehe. Ja, dann würde ich noch 5 Jahre machen. Ja, würde ich.
Hannelore ist mit ihrer Begeisterung beim Kassieren auf jeden Fall die beste Werbung für längeres Arbeiten. Auch im Alter ab und zu mal 9 to 5 hält offenbar ziemlich jung. Ich wünsche Ihnen jetzt einen beschwingten Start, voller Zuversicht in diesen neuen Tag. Ihre Carina Mössbauer. Just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never